So, wir haben gerade eine witzige Anekdote, die müssen wir natürlich genauso aufnehmen in dem Podcast. Ich muss natürlich heute die einleitenden Worte sagen. Mir ist aufgefallen, dass ich selbst als Co-Host die gar nicht kenne. Denn Daniel, wie heißen denn die einleitenden Worte?
Das ist mega gut jetzt übergeleitet.
Herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden und Abwasserheldinnen da draußen, ne? Zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Sag mal, wo bist du eigentlich gerade unterwegs?
Ich bin in Berlin unterwegs und sehe hier gleich das Rote Rathaus. Das ist ja in Berlin so ein bisschen schwieriger. Man ist ja schon fast da. Man kann ja schon sehen, wo man hin will, braucht trotzdem nur eine halbe Stunde. Das ist manchmal so ein bisschen witzig, wenn hier Berufsverkehr ist und hier Baustellen ohne Ende. Und ja, aber das hält ja nicht davon ab, schon mal mit den Podcast zu beginnen und dann hier mal überzuleiten. Und ist ja auch gerade mal wieder Sonnenschein. Dieses Jahr ist ja mal ein bisschen schwieriger. Es regnet ja öfter und der Winter wird und der Winter ist schon nahe, kann man ja sagen, aber der Sommer ist quasi noch da und wird immer je unterbrochen von den Regenereignissen. Aber heute scheint mal wieder die Sonne. Wo bist du, Daniel? Wo bist du unterwegs?
Jetzt gerade in Oldenburg, aber nicht in Oldenburg in Niedersachsen, sondern in Schleswig-Holstein. Kurz vor Fehmarn hier, würde ich fast sagen. Fehmarn, Heiligendamm. So. Ich habe mir natürlich ein gemütliches Plätzchen besorgt bei, übrigens unbezahlte Werbung, bei McDonald's.
Dann wird der Kaffee bestimmt nächstes Mal aufs Haus gehen.
Das ist übrigens der übelste Coworking Space, ne? Kann ich nur jedem empfehlen. Ah, ja. An der Stelle, wenn man unterwegs ist.
Ja. Wenn du gerade aber sagst, du bist in Schleswig-Holstein unterwegs, dann habe ich eine super Einführung in unser heutiges Thema.
Das ist wirklich so.
Was ich gleich nochmal vorstellen würde wollen, weil ich war auch letzte Woche im Urlaub noch in Schleswig-Holstein und habe ja auch mal diese Wattwanderung genießen können. So, und jetzt weiß ich ja, was das Thema heute ist und stelle es mir ungefähr ähnlich vor, wenn man dann nachher über diese frischen Klärschwamm irgendwie so warten muss und dann natürlich die Gummistiefel anzieht und da so durchstapft. Aber was ist denn heute unser Thema, Daniel? Ich weiß, es geht über Klärschlamm, aber das hat ja noch einen speziellen Hintergrund. Was ist da? Was wollen wir da genau aufgreifen?
Wir haben uns einen Experten zu dem Thema eingeladen. Das Thema heute geht um Klärschlammentwässerung mit Klärschlammvererdung. Und ich kann mich daran entsinnen, das Thema, wo ich das erste Mal damit richtig konfrontiert war, war, glaube ich, 2016. Da war ich weit in Vorpommern unterwegs, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Vererdungsanlage. Aber noch mit Erdfallbecken vorher. Da können wir gleich nochmal den Gast fragen, inwiefern es Unterschiede gibt. Der Gast ist ja schon mit dabei, wir holen ihn mal direkt mit hinzu. Janik, wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich möchte mich erstmal für meine leicht angegriffene Stimme entschuldigen. Ich habe die Kindergarten- und Grundschulkeime dann wohl mal eingeholt. Mein Name ist Janik Reis. Ich habe Umweltingenieurwesen an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert mit Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft. Deswegen habe ich auch die Folge mit dem Sebastian Büchner mit Interesse gehört. Ja, seit 3 Jahren bin ich bei der Pauli Group, habe angefangen als Bauleiter und bin seit etwa einem halben Jahr verantwortlich für die Planung der Klärschlammvererdungsanlagen. Also die Pauli Group, wir planen, bauen, betreuen und räumen Klärschlammvererdung, übernehmen auch das Verwertungsmanagement für die Kunden. Wir haben ein hauseigenes Labor und eine hauseigene Gärtnerei, die für uns die Schilfpflanzen ja, produzieren, herstellen, die für den Vererdungsprozess essentiell sind eigentlich.
Ja, aber dann wird ja die neue Folge, auch die jetzt ja noch veröffentlicht wird, wir haben ja auch über die Bauhaus-Uni Weimar auch einen Podcast gemacht, also die wird sich ja auch brennend interessieren. Da musst du natürlich auch nochmal reinhören, wenn die quasi jetzt noch nicht veröffentlicht war. Aber das ist ja genau nicht, dass wir hier nur noch Bauhaus-Uni haben. Wir müssen natürlich auch mal die anderen Unis wieder einladen. Aber das ist natürlich genau das, was da reingreift. Da ist natürlich das Portfolio letztens an Sachen, die da so besprochen werden. Und dann ist ja zum Beispiel Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt und Wasser greift natürlich auch Klärschlamm da rein und kann man natürlich gleich aufgreifen und wieder sozusagen vertiefen. Also ich finde es interessant, steckt aber nicht so im Thema drin, wollte aber dann so sagen, also das ist ja Ich stelle mir das dann so vor, das ist nachher nutzbar. Also wenn ich jetzt sage, mit diesem Wattenmeer und so, also ist das nachher...
Sascha, lass uns noch nicht so ins Detail gehen, Sascha. Ich habe noch mal zwei, drei andere Fragen, bevor wir fachlich werden. Sascha, weißt du nämlich, was das Beeindruckende jetzt ist?
Na?
Der Yannick hat den Podcast gehört, ne? Den ersten und letzten, ne, an dieser Stelle, ne? Den wir beide auch zusammen gemacht haben.
Ah ja, das war der letzte.
Ne, mit dem Sebastian.
Und schon da war mit uns beiden hier...
Wahnsinn.
Ja, das ist natürlich auch ein gutes Gimmick, genau.
Wahnsinn. Was mich mal als erstes interessieren würde, Yannick, neben dem Fachlichen natürlich, wie kommt man zu diesem Thema? Also du hast jetzt studiert und wie kommst du zu diesem Thema? Ist dein Vater Landgärtner? Was machen nicht deine Eltern, aber wie kommt man zu diesem Thema?
Nee, die haben damit nichts zu tun. Es war eigentlich ganz klassisch Zufall. Also ich habe noch während des Studiums und danach in der Nähe von Weimar in einer, ja eigentlich im Hochbau gearbeitet, in einer Sanierung von Hochbauten, Mehrfamilienhäusern etc. Und wollte mich dann aber wieder so in meiner Heimat zurückorientieren, im Norden von Thüringen. Und bin da durch Zufall auf die Pauli Group gestoßen. Ehrlicherweise habe ich da auch das erste Mal von einer Klärschlammvererdung gehört. Das wäre vielleicht so eine kleine Kritik an das Studium in Weimar, was ja doch eher technisch ausgelegt ist. Also ich glaube, Klärschlammvererdung, ihr habt ja auch einen Background in Weimar, kannte ich daher gar nicht bisher.
Ja, aber wir stellen ja immer fest, wie vielseitig die Themen auch sind und wie wir immer von einem Podcast zum nächsten schon wieder 10 Themen haben, die man so bearbeiten könnte. Also da ist mir auch vieles neu, also was da so aufgreift, und bin ja auch immer wieder gespannt, da einzutauchen.
Aus meinem subjektiven Gefühl, ich bin viel im ländlichen Raum unterwegs, hat ja die Klärschlammvererdung auch so eine Art Renaissance erlebt. Also mein Eindruck ist, okay, das wurde mal irgendwann in den 90ern, gab es da ein, zwei Leute, die das protegiert haben, die Klärschlammvererdung, gerade in den neuen Bundesländern, wo auch Kläranlagen dann gebaut wurden. In Schleswig-Holstein, wo ich jetzt seit einem Jahr auch unterwegs bin, ist sogar auch mehrere von diesen Vererdungsanlagen. Ganz interessant. Und jetzt durch diese genaue, ich sag mal, durch die Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung, die praktisch erneuert wurde, gab es ja wieder, eine neue Bewegung auf dem Markt.
Genau, also durch die ganzen Novellierungen, Abfall, Klärschlammverordnung, Düngemittelverordnung etc., ist die reine Nassschlammverwertung schwieriger geworden. Das setzt natürlich auch viele Landwirte unter Druck. Und da können wir, oder kann eine Klärschlammerde, die ist rechtlich gesehen immer noch Klärschlamm. Das ist, ja, ein bisschen schwierig, die Einordnung. Es gibt auch Produkte, mit denen man die Klärschlammerde ein bisschen aufbessern kann. Damit können wir zum Beispiel, was ein Riesenvorteil ist, die Sperrfristen für Stickstoffdüngemittel umgehen, beziehungsweise sind davon nicht betroffen. Also wir haben einfach einen sehr hochqualitativen Dünger am Ende, stark stickstoff- und phosphorhaltig. Und wo wir gerade beim Thema Politik schon sind, also mittlerweile kommen auch Ministerien auf uns zu, beziehungsweise wir nehmen Kontakt mit Ministerien auf, dass die Klärschlammerde einfach einen besseren Stand bekommt.
Weil das ist, aber ich muss da auch nochmal eingreifen. Also letztendlich ist ja die Frage nachher landwirtschaftliche Nutzung, gab es ja auch um Braunschweig drumherum, um das Klärwerk intensiv, wo dann auch Klärschlamm oder Gülle sozusagen auch verwendet wurde. Dann ist die Keimbelastung aber andererseits ja so hoch geworden, dass das immer schwieriger war, das wirklich in der Landwirtschaft einzusetzen. Also da müsste man halt mal schauen, wie da die Regelungen sind. Das wäre so eine Frage, die ich hier schon mal im Vorfeld irgendwie stellen würde, die sich vielleicht auch der Zuschauer so stellt. Aber was ich noch irgendwie so als Geschichte der Berliner Wasserbetriebe da jetzt nochmal zugeben kann, also wir haben ja eigentlich angefangen mit Rieselfeldern. Also wir haben ja gar keine Klärwerke zum Anfang gehabt, vor über 100 Jahren wurden lange Druckleitungen außerhalb von Berlin gebaut und dann wurde das auf Felder verteilt und die sind heute auch noch in der landwirtschaftlichen Nutzung also zu sehen. Also die sind natürlich dann mit den ganzen Düngemitteln sozusagen aufkonzentriert und ist ein sehr fruchtbarer Boden und er ist jetzt auch nach x Jahrzehnten keine Keimbelastung mehr. Also ist es ja schon gegeben, aber ist es in die gleiche Kategorie, so, ach ja, das ist wieder dieses Renaissance dieses Themas, oder bin ich da auf dem Holzweg und wir haben das ist jetzt ganz anderes Thema?
Also Klärschlamm und Klärschlammerde sind ja generell zwei verschiedene Dinge. Also der Ablauf von einer Klärschlammvererdung, das sind ja 8 bis 12 Jahre in etwa, bis aus dem Klärschlamm Klärschlamm Erde geworden ist. Und derzeit mineralisiert das Ganze ja. Wir haben einen Abbau von teilweise von Keimen, von Schadstoffen, zum Teil auch von Medikamenten. Und am Ende kriegen wir ein hygienisiertes Substrat raus. Das kann man also nicht mit dem reinen Klärschlamm vergleichen.
Okay, wir versuchen das ja einmal so aufzuarbeiten, dass es für den Hörer auch wieder einfacher ist. Genau, also ihr stellt Erde her, die aus dem Klärschlamm, in dem das irgendwie auf die ausgebracht wird, auf eine Fläche, und dann wird das quasi über die Jahre entkeimt und wird zu einer gesunden Erde, und die verkauft ihr wiederum für die Landwirtschaft zur Nutzung sozusagen. Oder verkauft ihr auch die Flächen, auf denen ihr das aufgebracht habt?
Nee, leider klappt mit Verkaufen ist es leider noch nicht. Im Normalfall wollen die Landwirte schon auch noch Geld dafür haben. Für die normale Klärschlammerde. Die Klärschlammvererdung an für sich ist ja ein Instrument zur Entwässerung von Klärschlamm. Also es ist keine Schlammbehandlung. Es ist im Prinzip, was am Ende rauskommt, Klärschlammerde ist ein entwässerter Klärschlamm, der aber über die Jahre viel organische Substanz verloren hat, also viel Menge reduziert. Wir reden hier zusätzlich zur Entwässerung noch von 40-50% Organikabbau. Das heißt, wir müssen am Ende einfach viel weniger Masse verwerten, als wenn wir beispielsweise den Klärschlamm durch einen Dekanter durchjagen. Und wir haben ein hygienisiertes Material, sehr humushaltig, mit einem TS-Gehalt real von 20-30%. Wir reden von TS- oder TR-Äquivalenten von 40-50%, sprich, wir müssen am Ende so viel Masse verwerten, als wenn ein Dekanter oder eine maschinelle Entwässerung das Material bis auf fast 50% TS entwässern würde, was ja gar nicht geht. Das kriegen wir ja nicht hin. Und dieses Material.
Aber die Geschichte und die Nutzung kommt dann schon diesem Beispiel der Rieselfelder, was ich gegeben habe. Also da wurde dann das ganze Klärwasser erstmal aufgegeben, versickert, und dann ist dann über die Zeit, Jahrzehnte, sehr fruchtbare Erde drauf entstanden, schon nah. Und ihr baut die Erde dann wiederum ab und gebt die letztendlich an die Landwirtschaft ab, weil es ein Abfallprodukt ist, was nachher auch für eine weitere Nutzung vorgesehen ist und es immer noch günstiger ist, es dann sozusagen der Landwirtschaft abzugeben, als den Klärschlamm für viel Geld zu entsorgen und zu entwässern.
Teils. Also momentan fahren wir etwa 80% in die Landwirtschaft und etwa 20% geht in die thermische Verwertung. Das haben wir dann, wenn beispielsweise Schwermetalle drin sind, die Grenzwerte der Düngemittelverordnung und Abfallklärschlammverordnung überschreiten. Und ja, also natürlich versuchen wir, so viel wie möglich in der Landwirtschaft unterzubringen, einfach weil es dem für den Kunden günstiger ist und weil wir dadurch auch versuchen, die regionalen Stoffströme zu schließen. Also wir versuchen das auch nicht einmal quer durch die Republik zu fahren auf LKWs, weil das diesem Nachhaltigkeitsgedanken widersprechen würde, sondern wir versuchen das schon regional bei Landwirten zu verwerten.
Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Wir sind schon sehr tief drin, ne? Ich gehe mal den Lauf des Abwassers durch. Jetzt habe ich meinen Schlamm auf einer ganz normalen kommunalen Kläranlage, der nicht anaerob stabilisiert ist. So, kann er aber auch. Kann er auch. Das wäre jetzt die erste Frage. Kann der Schlamm anaerob stabilisiert sein und dann trotzdem in eine Klärschlammvererdung einfließen?
Ja. Das kann er. Es war ja jahrelang ein Thema, dass das nicht geht. Wir haben ein Patent dafür. Wir können das quasi. Wir können auch mit anaeroben Schlämmen umgehen.
Was macht ihr denn da? Also wenn man jetzt den anaerob stabilisierten Schlamm auf die Felder aufbringt, was ist da jetzt das Patent, was ist das Geheimrezept?
Also du bringst ja nicht direkt auf die Felder auf. Also Thema ist ja vor allem, dass wir versuchen müssen, so viel Wasser wie möglich aus dem Klärschlamm rauszubekommen, um eine Volumenreduktion zu erreichen. Und dadurch müssen wir, weil anaerober Schlamm neigt nicht zwingend zur Flockenbildung oder eher schlecht, setzen wir, ja, ich kann nicht zu viel sagen, wir setzen gewisse Stoffe zu, die einfach dem Schlamm helfen, Flocken zu bilden und dadurch Wasser abzugeben. Dann muss man natürlich mit gewissen Flächenbelastungen rechnen, was bei der Planung sehr wichtig ist. Aber generell
was für Polymer, ne? Was man aus der normalen Schlammentwässerung kennt, ist irgendein Substrat, was man hinzugibt. Ne? Und dann funktioniert das auch bei euch, okay.
Genau.
So stelle ich mir das halt vor.
So ähnlich ist das,
ja. Welche technischen Komponenten brauchen wir oder braucht ihr? Braucht die Klärschlammvererdung, ne, um zu funktionieren?
Also generell kann man sagen, sind Klärschlammvererdung modular aufgebaute Anlagen. Wir haben mit PE-Folie ausgekleidete Erdbecken. Die Anlagen sind skalierbar, je nach Größe der Kläranlagen, je nach Schlammanfall ausgelegt. Auf dieser PE-Folie haben wir einen Drainagekörper und dieser Drainagekörper ist dicht mit Schilfpflanzen bepflanzt. Das Schilf hilft im Prinzip vor allem dem Drainagekörper, den Sauerstoff zu bekommen und auch dem Vererdungskörper dann. Wir beschicken die Beete jeweils periodisch, je nach Anfall von Schlamm auf der Kläranlage mit einer gewissen Menge. Und über die Jahre landet der Schlamm sozusagen auf. Das heißt, er wächst immer höher und der Schilf wächst mit. Und durch das Schilf haben wir zunächst einmal eine Verdunstung, die einen gewissen Teil mit zur Entwässerung beiträgt, neben der ganz normalen Schwerkraft. Also wir führen das Filtratwasser dann wieder ab und zurück zur Kläranlage. Und die Pflanzen helfen außerdem, Sauerstoff in den Vererdungskörper zu bekommen, sodass dort keine anaeroben Milieus entstehen. Außerdem durch die Bewegung und dieses Wurzelwachstum wird der Körper auch offen gehalten, sodass das Filtratwasser durchsickern kann. Dass wir auch nach 8 bis 10 Jahren immer noch einen offenen Körper haben, wo das Wasser durchgehen kann. Vereinfacht sage ich immer, das kann man sich vorstellen wie so ein Kaffeefilter.
Aber jetzt nochmal dazu, so wie ich eine klassische Klärschlammvererdung kenne, ne, von einzelnen Kläranlagen. Ist es so, es gibt ein Erdfaulbecken, also der Schlamm wird in ein Erdfaulbecken reingegeben. Von diesem Erdfaulbecken wird dann der Schlamm abgegeben zu der Klärschlammvererdung. So kenne ich das klassisch, ne? Aber ja, vielleicht liegt da auch falsch. Ist das so auch bei euch? Der Unterschied zwischen euch, was ihr macht, zu der Technologie, die ich jetzt gerade erzähle oder die ich im Kopf habe, was ist da der große Unterschied?
Also du hast wahrscheinlich zum Teil auch diese Trockenbeete im Kopf, wo einfach Schlamm auf Trockenbeete aufgegeben wurde und das wurde da stehen gelassen bis zum Zeitpunkt X.
Ja.
Und wir haben einfach durch diese Schilfpflanzen ein...
Ist das nochmal was Unterschiedliches, also Trockenbeete und Klärschlammvererdung?
Die Trockenbeete wurden vor allem früher eingesetzt. Kenne ich auch viel aus Thüringen zum Beispiel. Bei der Vererdung haben wir einfach durch die Schilfpflanzen nicht nur diese reine Versickerung, wie es dort war, sondern auch die biologischen Prozesse. Wir haben eine Mineralisierung im Klärschlamm. Wir bringen Sauerstoff in den Körper rein. Wir lassen Wasser dadurch verdunsten durch die Schilfpflanzen. Die bewegen sich im Wind und bilden dadurch so um die Stängel und die Halme wie so Trichter, wo das Wasser auch besser nach unten durchsickern kann. Und dadurch haben wir einfach auch einen großen Organikabbau. Wir kriegen ein stabilisiertes Material, hygienisiert. Das riecht nicht, das ist krümelig. Ich war jetzt letzte Woche war ich mit einem Familienmitglied auf Durchreise und da haben wir mal bei einer kleinen Flammenvererdungsanlage angehalten. Waren 5 Meter weg, man riecht da nichts. Also auch Außenstehende riechen da nichts. Wir haben ja mittlerweile so ein bisschen, sind da abgehärtet. Aber auch Außenstehende, da war wirklich gar kein Geruch.
Also ich kann das sagen, ich kenne das diese Schilfbeete. Also was ihr ja macht, so habe ich jetzt zumindest verstanden, ist praktisch mit Schilf auf diesen Vererdungsbecken oder auf dieser Vererdung mit Schilf noch für eine bestimmte Verfahrensweise zu protegieren, dass das, weiß ich nicht, dass dieser Prozess noch besser wird, oder?
Genau, es wurde früher auch zum Beispiel mit Gras gemacht. Also auf den Drainagekörper wurde dann Gras ausgesät und der beschickt. Aber Gras hilft einfach nicht bei der Durchwurzelung von dem Vererdungskörper. Je nach Hersteller haben wir Höhen von 1 bis 2 Metern Vererdungshöhe am Ende. Und Gras wurzelt ja nicht so tief. Das heißt, irgendwann entsteht in den tieferen Schichten entstehende anaerobe Milieus und das Material fault vor sich hin. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen ja einen mikrobiell aktiven Körper haben, wo Mineralisierungsprozesse ablaufen, wo wir am Ende Pflanzen verfügbaren Stickstoff und Phosphor zur Verfügung stellen wollen und dass das Material schön einen hohen TR bekommt, dass man auch auf den Feldern damit umgehen kann. Oberstes Ziel ist generell erstmal die Entwässerung.
Ja, also ich habe praktisch, das ist ein Becken, ist das in der Regel, was mit PE-Folie ausgelegt wird oder mit einer Folie ausgelegt wird. Darüber kommt dann Erde hin mit Schilfpflanzen drin, richtig?
Und das ist Erde hin? Genau.
Oder?
Erde nicht,
aber dann wird das praktisch
Drainagekörper.
Und dann wird praktisch dieses Becken mit Klärschlamm beschickt.
Genau.
Und was ist da in der Verfahrensweise zu beachten? Gibt es was für den Betreiber, wenn er dieses Beet hat oder diese Vererdung? Was muss er beachten? Was ist die Herausforderung?
Also generell kann man sagen, dass wir in den ersten mindestens 5 Jahren mit Betreuungsverträgen arbeiten. Das heißt, wir sind nach dem Bau nicht weg und nach der Planung, sondern wir sind trotzdem 8 bis 10 Mal etwa im Jahr vor Ort, unterstützen die Anlagen, die Kleinanlagenbetreiber zunächst. Die meisten Betreuungsverträge werden danach auch verlängert, weil es einfach gut läuft. Wichtig ist, dass wir einen Schlamm bekommen, der stabilisiert ist. Den analysieren wir in unserem Labor nach gewissen Parametern, beispielsweise Gasbildungspotenzial, Büchnerfiltration und sowas. Das heißt, wir wissen schon, mit welchen Schlämmen wir umgehen. Einmal hatten wir den Fall, das ist aber schon ja, gut 20 Jahre her, da hatten wir auch eine Anlage mit V-Turm, also anaerob stabilisierten Schlamm. Und da war der Klärwärter der Meinung, ja, wir können ja auch mal den Primärschlamm aus der Vorklärung draufgeben. Das ist natürlich ein riesengroßer CSB-Anteil, gar nicht stabilisiert. Ja, und dann haben wir uns gewundert, warum die Anlage auf einmal so schlecht aussieht und riecht. Ja, und das haben wir nur durch Zufall mitbekommen, weil uns das ein anderer Klärwärter dort mitgeteilt hat. Und sowas darf nicht passieren. Also wir müssen schon mit dem ganz normalen Überschussschlamm arbeiten können, der eine gewisse Zeit lang zwischengespeichert oder gestapelt wird, im Stapelbehälter, aber auch nicht zu lange, so dass dort noch genug bei normalen aeroben Schlämmen, dass dort keine Faulungszustände entstehen können. Kein anaerobes Milieu. Ich höre dich gerade nicht, bis auf stumm.
Ja, das funktioniert nicht. Und zwar, habt ihr auch Messsensoriken dann vor Ort oder funktioniert das nur mit Laborproben, die ihr nehmt und dann analysiert? Oder woran erkenne ich praktisch, dass dieses Becken funktioniert?
Also zunächst, der ganz normale Ablauf ist ja, dass wir auf einen Kläranlagenbetreiber zukommen oder er auf uns zukommt und wir im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse den Klärschlamm, der anfällt, beproben. Und danach legen wir unsere Anlagen aus. Wenn die Anlage dann steht, müssen die Kläranlagenbetreiber und wenn sie im Betrieb ist, regelmäßig gewisse Proben nehmen, und TS-Gehalt zum Beispiel bestimmen, dass wir auch wissen, wie viel Masse, wie viel Fracht überhaupt auf die Anlage drauf geht. Und die Anlagenbetreuer nehmen auch regelmäßig noch weitere Überschussschlämme im Rahmen ihrer normalen Betreuung vor Ort. Die sehen aber auch mittlerweile sehr gut, wie sieht der Schlamm aus, wie entwässert der, wie ist das Schnellentwässerungsverhalten, wie sehen aber auch die Schilfpflanzen aus. Weil die geben uns ja vor allem eine Rückmeldung, wie denn der Körper an und für sich verhält. Wenn wir grob anaerobe Zustände vielleicht bekommen, mit Schlämmen, die schlecht stabilisiert sind, dann sieht man das an den Schilfpflanzen. Die werden dann gelblich, die bilden lückenhafte Bestände. Das heißt, da haben unsere Kollegen schon sehr ein gutes Auge für.
Ja. Also man sieht das hauptsächlich an den Schilfpflanzen, oder? Oder sieht man das irgendwie auch noch? Nimmt man dann auch, also der Betreiber nimmt dann eigenständig Proben von dem Becken? Das kann auch durchaus sein. Weil es ist eher untypisch.
Das ist eher untypisch. Das machen wir, wenn es dann so langsam auf die Verwertung zugeht. Vielleicht 2, 3 Jahre vorher, um zu schauen, in welche Richtung geht es. Dann geht es dann in die Landwirtschaft, geht es vielleicht auch eher in die thermische Verwertung. Wir haben aber auch den Fall, manchmal haben die Kläranlagen Einleitungen von hohen Quecksilber gehalten oder Schwermetallen, dass wir sagen, okay, man könnte zum Beispiel das Beet außer Betrieb nehmen. Wir räumen es 3/4 voll, einfach, dass wir mit dem Material, was jetzt noch drauf ist, trotzdem noch in die Landwirtschaft gehen können. Auch zur Frage zurück, also man sieht, wie sich die Klärschlammverarbeitungsanlage entwickelt, vor allem an regelmäßigen Höhenmessungen. Also wir schauen, wie stark steigt der Pegel im Beet. Wenn er schnell steigt, ist das natürlich ein Zeichen für eine recht schlechte Entwässerung und damit eine sehr geringe Volumenreduktion. Wir sehen aber auch, wie der Klärschlamm aussieht. Also wenn er natürlich noch sehr nass aussieht, dann stimmt irgendwas nicht. Dann passt da irgendwas nicht.
Also mit dem Klärschlamm meinst du denn, wenn ich auf das Beet gucke, wie sieht der Schlamm dann aus? Oder wie meinst du das?
Genau, wir wissen ja, okay, die Anlage wurde jetzt, oder der Bereich wurde jetzt 1, 2 Wochen nicht beschickt. Der müsste jetzt so und so aussehen, so und so weit abgetrocknet sein. Und wenn das gut aussieht, ist alles in Ordnung. Wenn wir da wohl noch sehr, sehr nasse Bereiche zum Beispiel hätten, dann passt irgendwas nicht. Aber das ist ja normalerweise ein Prozess, der sich entwickelt. Der entsteht ja nicht von heute auf morgen. Also man kann ja auf Kläranlagen eine Tendenz absehen.
Mhm. Jetzt nehmen wir an, okay, die Schilfpflanzen sind super, sieht alles gut aus. Jetzt habe ich mein Drainagewasser, Zentrat, wie heißt das denn bei euch?
Filtratwasser.
Filtratwasser.
Genau.
Wo führe ich das der Kläranlage am besten zu?
Im Normalfall ganz normal in den Zulauf zur Kläranlage, weil wir relativ geringe, also das kann man nicht vergleichen mit einem Wasser, was aus einer maschinellen Entwässerung kommt. Dadurch, dass wir langwierige biologische Prozesse haben, kriegen die Kläranlagen relativ wenig Belastung zurück, also CSP und auch Stickstoff. Normalerweise ist das kein Problem für die Kläranlagen. Wir können aber durch unsere Steuerung, kann die Kläranlage eigentlich entscheiden, nehmen wir das Material oder das Wasser mengenmäßig zurück, nehmen wir es zeitgesteuert zurück, zum Beispiel nachts. Bei Starkregenereignissen kann man auch mal sagen, okay, wir speichern das jetzt zwischen. Wir haben ein gewisses Rückstauvolumen. Also wir müssen das auch bei den Genehmigungen im Allgemeinen nachweisen, dass wir gewisse Niederschlagsereignisse in den Anlagen zurückspeichern können, sodass man sagt, okay, die Kläranlage ist eh hydraulisch fast ausgelastet. Wir lassen das jetzt erstmal einen Tag in der Vererdung stehen. Sprich, das fließt nicht im freien Gefälle, sondern wir pumpen das zurück.
So eine Plane über das Feld wird nicht gespannt, oder? Dass wenn das Regenwasser, was praktisch dann über das Feld verrieselt oder runterkommt, wird praktisch über das Drainagewasser, über das Filtratwasser dann wieder zur Kläranlage geführt. Das ist richtig, oder?
Genau. Jetzt von der Logik her. Genau. Also so große Planen, die kann man nicht handeln.
Wo sind denn so eine Felder ungefähr? Kannst du das mal sagen, wenn du, also für die Zuhörer? Für eine 10.000 EW große Kläranlage. Guck mal Daumen.
Ich glaube, wenn ich das sage,
10 Hektar.
Also man sagt ja, sieht man auch im Internet, kann man das ja nachlesen, grob gesagt für einen angeschlossenen Einwohner etwa 1 Quadratmeter Bruttoanlagenfläche. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber eigentlich mit einem kommt man ganz gut hin. Also generell werdet ihr wahrscheinlich auch nicht aus einem Planer in einem Ingenieurbüro rausbekommen, wie viel Vererdungsfläche netto die planen und haben. Das wird wohl eher selten sein, weil das ist ja im Prinzip das Kern-Know-how von uns und von gewissen anderen Ingenieuren.
So, jetzt habe ich mich ja wieder eine Weile rausgehalten und bin hoffentlich noch zu hören, weil ich kurz das Auto geparkt habe. Jetzt wäre die Frage, ist das eigentlich wieder eine deutsche Idee? Ist das auf dem Weltmarkt irgendwo schon etablierter oder wie kann man das so verstehen?
Also generell gibt es Versuchsanlagen auch eigentlich weltweit. In Kanada und den USA gibt es so ein bisschen was. Wirklich verbreitet ist es, vor allem in Deutschland und viel in Dänemark. In Österreich gibt es auch ein paar Anlagen. Da haben wir 4 von gebaut. Da sind wir auch noch vertreten über Betreuungsverträge. Ja, in Italien gibt es ein bisschen was, in Frankreich. Aber es ist noch kein so verbreitetes Verfahren, wie wir das eigentlich gern wollten.
Aber die Fläche ist dann noch 10 Jahre. Also wenn ihr dann das Abwasser darauf gegeben habt, steht die Fläche dann auch Jahre oder 10 Jahre rum und wird wieder renaturiert. Und irgendwann kann die dann genutzt werden. Oder wie ist dann die Nachnutzung irgendwann?
Na, wir sagen, unsere Anlagen, also auch nach DWA, laufen die 30 bis 40 Jahre. Also wir haben jetzt auf Norderney, das war unsere erste Anlage, die wurde vor 32 Jahren, glaube ich, in Betrieb genommen. Die läuft immer noch. Also da ist jetzt auch kein Ende in Sicht, sagen wir es mal so. Wenn so ein Beet voll ist, nach 8 bis 12 Jahren, dann werden die geräumt. Die Klärschlammerde wird dann entweder nachgelagert oder verwertet und danach werden die Beete wieder geschlossen und können wieder in Betrieb genommen werden.
Jetzt kommen wir doch mal zu dem Geheimnis, was für mich ist immer folgendes Geheimnis, weil du sagst, die Dimensionierung ist das Geheimnis von dem Planer, ne? Ist das Geheimnis nicht vom Planer? Wie kriege ich diese Fläche möglichst einfach nachher beräumt?
Das gehört dazu. Also wir sind jetzt an ein paar Projekten dran von einem damals Konkurrenten. Die haben die Anlagen anders ausgelegt als wir. Und die haben nicht an eine Räumung gedacht. Seltsamerweise machen die das jetzt auch nicht mehr. Und ja, wir sind gerade dabei und erstellen Räumungskonzepte, zeigen denen, wie man die Anlagen räumen kann und wie man die danach wieder besser und nachhaltiger in Betrieb nehmen kann.
Also erstmal brauche ich viel Fläche. Das ist aber auch teuer, oder? Wenn ich jetzt überlege, ich brauche immer viel Fläche, das ist ja auch das, wo man sagt, es kostet aber auch was, oder? Also das ist jetzt nicht gerade eine günstige
Besonders Variante. Besonders in Berlin, ne? Ja. Besonders in Berlin.
Das ist so. Also das ist eigentlich der größte Nachteil bei uns. Es ist ein sehr flächenintensives Verfahren. Und im Allgemeinen, wenn Projekte enden dann wegen der Flächenverfügbarkeit. Wir haben beispielsweise auf den Nordseeinseln, da haben die meisten eine Klärschlammvererdungsanlage. Sei es Wangerooge, Norderney, weil es dort tatsächlich auch noch viele relativ flache Flächen gibt. Fehmarn zum Beispiel haben wir eine Anlage. Und die, ja, mit denen stehen wir in gutem Kontakt.
Ich bin ja hier fast an Fehmarn, ne? Kannst du noch nicht sehen. Kannst du noch nicht sehen.
Wie lange brauchst du denn dahin? Fahr da mal hin. Wollt ihr es jetzt noch live sehen? Im Podcast? Die
Fläche. Wahrscheinlich eine halbe Stunde brauche ich. Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich jetzt da. Aber Yannick hat ja auch so ein schönes Hintergrundbild. Ne? Wenn wir nachher beim Foto sehen, wir müssen auch ein Foto machen. Ja. Da sieht man dieses schöne. Ist das eigentlich immer eine Frage, ne? Darf ich mal ein Bilderrätsel machen? Ich rate gleich, welches Beerdigungsbild das hinter dir ist. Wenn ich das errate, wie viele Punkte kriege ich?
Punkte.
Jetzt sagst du ja,
das ist Fehmarn. Nee, ist das Fehmarn? Nee, ich hoffe nicht. Ich würde sagen, das ist Flecking.
Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es mir mal aufschreiben, wo das ist.
Wenn ich jetzt noch mehr weiß als du, dann bin ich ja richtig gut.
Aber es sieht eigentlich aus wie ein Retentionsbodenfilter. Gibt es auch so ein Gerinne rumrum, wo man auch teilweise, das war ja Daniels Frage, was passiert mit dem Regenwasser, aber wo ich zum Beispiel Regenwasser dran vorbeileiten kann, also wenn ich dann zu viel irgendwie neben Wasser habe, oder ist das wirklich einfach so ein riesengroßes Schilfbeet?
Die Anlagen sind modular aufgebaut. Also wir können von theoretisch einem Beet bis 20 Beete, wenn man genug Platz hat, bauen. Also theoretisch gäbe es da keine Endausbaugröße. Wir haben Anlagen mit über 1000 Tonnen TS zum Beispiel.
Und jetzt wird es interessant, jetzt wird eine trickige Frage. Jetzt ist ja Schilf auch ausschlaggebend dafür. Also ich kann es jetzt nicht sozusagen auf Wüstenboden machen. Also da kenne ich so Ecken, da gibt es eine Menge günstiger Landfläche, aber auf Wüstenboden würde es nicht gehen.
Na, dadurch, der Boden ist ja prinzipiell erstmal nicht so wichtig. Wir kleiden die Beete ja eh aus. Wir haben einen Drainagekörper, kann ich den Aufbau jetzt nicht verraten. Aber generell auch klimatisch gesehen, weil du sagst Wüste, theoretisch wäre das da auch möglich. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Ich kann eine Insider-Story mal erzählen. Da warst du, glaube ich, vielleicht warst du noch gar nicht bei den Berliner Wasserbetrieben, Sascha. Als ich damals die erste Klärschlammvererdungsanlage gesehen habe, da gab es mal eine Delegation.
Warst du da in der Grundschule? Weil sonst wird es ein bisschen schwierig.
Das war irgendwann in den 2000ern. Es war eine Kooperation zwischen Afrika und den Berliner Wasserbetrieben, so wie ich das von dem Betreiber damals gehört habe. Die waren bei der Klärschlammvererdungsanlage und wollten diese Technologie adaptieren für Afrika. Aber aus dem ganzen Projekt weiß er selber nicht mehr, der Kläranlagenbetreiber, was da draus geworden ist. Weiß auch nicht, was da draus geworden ist. Das ist mal ein Aufruf.
Sascha, ich wüsste auch.
Sascha, das findest du jetzt heraus.
An unsere afrikanischen Hörer, die sollen sich mal melden und sagen, ob das da immer noch vor Ort ist. Das ist doch eine gute Aufgabe. Genau,
also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, eine Anfrage aus dem, also rein technisch eine Anfrage aus dem Irak, ob das da möglich wäre. Mhm. Ja, prinzipiell, wenn die Klärschlammqualität passt, ist das absolut möglich.
Was ist jetzt aber, jetzt bin ich Betreiber, ne? Ich versuche mal jetzt nochmal Bedenken zu äußern. Jetzt habe ich diese Tilsbeet. Und jetzt werden ja die Regenereignisse werden mehr, die Trockenperioden werden länger. Dann musst du mir Sorgen um dieses Pilz machen, wenn das mal stirbt.
Das muss man nicht, weil wir haben, Schilf ist eine Wasserpflanze generell. Also Schilf kommt, das sind ja speziell adaptierte Schilfpflanzen, die kommen mit relativ wenig Nährstoffen aus, die kommen aber auch mit sehr vielen Nährstoffen aus. Und die haben auch weniger Probleme mit Trockenheit und mit Nässe ja generell eigentlich kaum. Das Regenwasser, wenn mal ein Starkregenereignis kommt, das bleibt ja nicht auf dem Beet ewig draufstehen. Das sickert ja relativ zügig wieder weg.
Aber an der Stelle kann ich auch noch eine Anekdote erzählen. Also ich habe ja einen Freund, der hat ja eigentlich seinen Doktor in Schilfologie gemacht. Jetzt ist das natürlich nicht der Fachbegriff, aber der hat natürlich die ganzen Schilfpflanzen und die ganzen Wassergebiete überprüft und kennt sich da wirklich toll aus. Vielleicht muss ich den mal fragen, ob der von diesen ganzen Flächen was gehört hat und ob es an Afrika auch noch gibt. Also an der Stelle, ich werde dir mal diesen Podcast zuschicken. Schöne Grüße von mir.
Sascha, wir können ihn einfach mal einladen.
Genau. Ja, genau. Erstmal muss ich herausfinden, der macht jetzt natürlich irgendwas mit Medikamenten in großen Pharmaunternehmen. Dann ist natürlich ganz eine andere Branche, die wir auch immer haben. Das wäre dann wahrscheinlich was, das Abbauen von diesen Produkten. Aber es wäre mal interessant, ob das dann auch schon irgendwie sein Thema war. Also wenn man da so einen Doktortitel macht mit Schilf, das fand ich immer so faszinierend, dass das geht. Zum Biologe natürlich. Der muss natürlich über der weiß Bescheid, wie die Pflanzen die ganzen Stoffe aufnehmen und wie lange die speichern können. Und das ist natürlich immer eigentlich wohl eine sehr gute Pflanze, die auch dafür sorgt, dass sie halt nicht umsonst auch Retentionsbodenfilter mit Schilfbewuchs und so, die natürlich auch dafür prädestiniert ist, gewisse Stoffe abzubauen oder auch zu speichern. Genau. Und dann wäre jetzt meine Frage, macht ihr das Schilf auch zwischendurch, mäht ihr das ab? Also wir machen ja unsere Bodenfilter, wir mähen das auch mal. Kann man es dann auch das Schilf als Rohstoff verkaufen? Es wächst ja bestimmt sehr gut oder so.
Da habe ich ich weiß nicht, ob ihr den kennt, beim Dr. Haupt, eine Studienarbeit drüber geschrieben. Da habe ich geprüft, ob man das in Biogasanlagen einsetzen kann. Generell kann man es nicht, weil man muss Schilf, falls man es erntet. Also bei Vererdungsanlagen wird das im Herbst einfach grau, da muss niemand draufgehen und das Schilf mähen und rausholen. Das knickt einfach um und im nächsten Jahr wächst das wieder neu. Bei Schilf ist es so, das verlagert im Herbst die Nährstoffe in die Rhizome, also in die Wurzeln. Und das braucht auch die Nährstoffe, um im nächsten Jahr wieder austreiben zu können. Das heißt, man kann nicht Schilf im grünen Zustand ernten und erwarten, dass es im nächsten Jahr genauso vital und kräftig wieder austreibt wie im Vorjahr. Also nein, man kann es bei uns zumindest nicht, braucht man auch nicht. Also man muss es nicht anfassen.
Was mich jetzt aber nochmal interessiert ist, da sind wir vorhin von abgekommen, wie sieht denn jetzt so eine Beräumung aus? Was sind für dich jetzt sinnvolle Wirtschaftswege oder was sind sinnvolle Räumungsmöglichkeiten? Also ich kenne das zum Beispiel so, ne? Also es gibt jetzt mal ein Becken, was ich kenne, das muss theoretisch mit einem Langarmbagger ausgebaggert werden. Da frage ich mich immer, wie die Folie nicht beschädigt wird. Dann habe ich ein Becken, was so Wirtschaftswege hat, was so Toren hat. Also Tore, die werden dann geöffnet und dann ist eine befestigte Fläche ins Beet rein, ne, wo ein Radlader rauffahren kann und der fährt dann nach links, nach rechts und holt den Klärschlamm nach 10 Jahren oder nach x Jahren dann halt raus. Was gibt es so für Möglichkeiten? Das sind meine beiden, die ich so kenne in der Praxis.
Das Langarmbagger ist theoretisch möglich. Das haben wir, das kommt ja auf die Beetgeometrie an. Bei sehr länglichen Beeten ist das vorstellbar. Im Normalfall öffnen wir den Damm an einer Stelle, schneiden dort auch die Folie auf und legen dann Baggermatratzen aus und fahren mit Bagger und LKW bzw. Traktordumper rein. Holen den Klärschlamm raus. Die Klärschlammerde. Und ja, das Ganze dauert so je nach Beetgröße 2 bis 4 Wochen. Und danach kann der Damm wieder geschlossen werden. Und aus dem übrig gebliebenen Rhizomenmaterial, also im Prinzip aus der übrig gebliebenen Klärschlammerde, wachsen dann wieder die Schilfpflanzen raus.
Jetzt haben wir noch den nächsten Punkt. Muss man ja alles, natürlich ist das ja schon Umweltverfahren und ist natürlich ja auch schon geprüft und bringt ja schon mal was, aber man muss ja auch mal gucken, welchen Mehrwert bringt es. Und ich habe jetzt ja letztes Mal wieder gehört, dass Moore, also ein großer CO2-Speicher sind. Jetzt bringt ihr ja da wässriges Wasser rauf und eine Schilfpflanze. Das ist ja schon auch ein bisschen moorig. Ist das auch eine gute Variante, CO2 zu binden, auch in der Form von Schilf nachher? Ist das sogar da irgendwie eine Möglichkeit, langfristig auch mal CO2-Handel zu betreiben mit den Flächen oder ist das jetzt ganz um die Ecke gedacht und falsch?
Das ist eine gute Frage. Also generell weiß ich jetzt nicht, ob Klärschlammvererdungsanlagen generell als CO2-Senke irgendwie angesetzt werden können. Unser Vorteil ist einfach, dass wir relativ wenig Primärenergieverbrauch haben. Weil für den Betrieb so einer Anlage braucht man eigentlich nur 2 Pumpen. Und ein paar Motorschieber. Und mehr Energie haben wir nicht, mehr Energieaufwand. Das heißt, wir haben nicht ein Aggregat, was 20 bis 50 Kilowatt verbraucht und irgendwie 8 Stunden am Tag laufen muss. Das haben wir nicht. Wir haben relativ wenig geringe Betriebskosten und dadurch auch einen geringen Energieverbrauch.
Ja, aber auch, also da muss man ja nochmal ein bisschen relativieren. Nach 10 Jahren, wenn der Klärschlamm da jetzt rausgeholt wird, muss er ja trotzdem nochmal maschinell entwässert werden und ähnliches,
Nein.
oder?
Nein, wir haben
was
ja.
Was wird denn damit gemacht? Wie sieht denn jetzt, ich habe mal gehört, bei Klärschlamm ist immer das Wichtigste, erst am Ende anzufangen, wo jetzt das Endprodukt von dem Klärschlamm ist, was man hat, und dann die Entsorgungswege nachzugehen. Aber wenn ich jetzt den Klärschlamm habe, mit wie viel TS kommt er da jetzt raus und was sind die weiteren Wirtschaftswege?
Also wir haben, das Material sieht am Ende, das ist stichfest. Man kann, wenn es gut läuft, kann man drauf laufen. Auf diesem Vererdungskörper. Das ist kein Problem. Also wir haben TS-Gehalte problemlos von 20-30%.
Wo wir wieder bei den Wattmeeren, also damit wir mal das angekommen sind. Jetzt sind wir genau.
Ich sag mal so
wollte es nur mal zusammenfügen.
Irgendwann. Und dann geht es ins Wattmeer, oder was?
Aber so Wattenmeer, das, also dann ist der Vererdungsprozess nicht so gut gelaufen.
Okay.
Weil einsinken wollten wir da nicht. Also Wattenmeer, weiß nicht, was wir damit realistisch TS-Gehalte haben. Vielleicht 10%, 5%, 10% wahrscheinlich grob. Also bei einer Vererdung, bei der Räumung kann man bei den meisten Anlagen wirklich trockenen Fußes auch drauf treten. Auf diesen Vererdungskörper. Und man sinkt nicht ein. Man kann das Material problemlos baggern. Das ist wirklich stichfest.
Und was passiert jetzt danach damit? Also es kommt darauf an, wie stark es belastet ist. Das meintest du ja vorhin.
Genau.
Nehmen wir mal an, das kann jetzt landwirtschaftlich verwertet werden. Kann das dann in der Konzentration, wie es ist, schon landwirtschaftlich noch ausgebracht werden?
Ja, das geht ganz normal durch Streuer durch. Im Prinzip ist es wie so eine Art Kompost. Es ist wirklich ein humoses, krümeliges Material.
Und wer gibt
das jetzt kannst eigentlich du dir das vorstellen?
Aber wer gibt denn jetzt den Auftrag eigentlich für dieses Verfahren? Muss ich mich jetzt als Abwasserbetreiber entscheiden, ich will das machen? Muss es für mich eine Form der Klärschlammentsorgung? Dadurch verdient euer Unternehmen das Geld oder ist es auch so von öffentlicher Hand gesteuert? Ist das so ein Muss, ist das, was manche als Auflage haben?
Also Planung und Bau, sind unsere Auftraggeber logisch zumeist öffentlich. Das sind Abwasserbeseitigungsbetriebe, Gemeinden, Kommunen und die reine Räumung und Verwertung. Also unterschiedlich. Manche sagen, sie wollen es mit einem Anbieter machen. Manche sagen, sie wollen es öffentlich ausschreiben, was bei Räumung und Verwertung zusammen relativ schwer ist, weil das einfach nicht so viele Firmen können. Generell sind aber die Kläranlagen der Auftraggeber, beziehungsweise die Gemeinden eben.
Also ich suche mir ein Verfahren aus zur Klärschlammentsorgung und dann ist euer da wirtschaftlich. Umwelt schont und dann kann ich mich entscheiden, wenn ich eine Fläche habe, was halt immer das A und O ist, wenn ich eine Fläche zur Verfügung habe, auf dieses Verfahren zurückzugreifen.
Genau, also generell ist die Klärschlammvererdung erstmal nur Mittel zur Entwässerung. Also im Prinzip ist es eine Alternative zur maschinellen Entwässerung. Dauert länger, aber wir haben am Ende eine wesentlich höhere Volumenreduktion. Also wir reden hier von Bereichen 93-98%. Und dadurch ergibt sich einfach eine hohe Wirtschaftlichkeit. Auch wenn wir in die Verbrennung gehen müssen, beispielsweise. Also bei uns ist es so, umso höher die Verwertungspreise sind, umso wirtschaftlicher stehen unsere Anlagen da. Einfach weil wir wesentlich weniger Menge verwerten, entsorgen müssen, beziehungsweise die Gemeinden und Kommunen, als bei einer maschinellen Entwässerung. Also wir rechnen mit TR-Äquivalenten von nachgewiesen von 40-50%.
Und die Verbrennung nachher, die ist dann aber auch energiebringend, also reichert ihr dann den Klärschlamm mit Energie auch an? Ist es dann, hat es einen höheren Brennwert oder wie kann man das dann sehen?
Nee, das Material geht ganz normal, wie normal maschinell entwässerte Klärschlämme, geht es in die Monoverbrennung, Mitverbrennung, wie auch immer.
Also da gibt es keine Aufwertung sozusagen in dem Verfahrensschritt, dass ich jetzt sage, es ist jetzt viel besser als maschinell entwässerter Schlamm.
Nur trocken. Nee, bei der thermischen Verwertung nicht. Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein geschütztes Produkt, das nennt sich EcoTerra CA Plus. Im Prinzip eine aufgearbeitete Klärschlammerde, die durch relativ geringe Stickstoffgehalte, volumenmäßig gesehen, die Sperrfristen umgehen kann. Das heißt, wir können mit dem Produkt EcoTerra CA Plus auch nach den Sperrfristen für Stickstoffdünger in die Landwirtschaft gehen. Da wird es natürlich, die Aufarbeitung kostet ein bisschen mehr, aber das Material nehmen die Landwirte wesentlich lieber ab, kostet dementsprechend auch weniger.
Ja, das ist doch eine spannende Sache, wie man das wieder alles weiterverwerten kann. Also hat mir jetzt schon mal wieder eine ganz andere Sparte nahegebracht, wo man jetzt sagt, das ist auch eine Möglichkeit, wo ich den mal noch sehe. Für mich ist das durchaus eine Möglichkeit, auch unfruchtbaren Boden fruchtbar zu kriegen. Also wenn man da in die Richtung geht, ich das jetzt so ein unfruchtbares Land habe, was jetzt nicht so viel Nährstoff hat, da ist irgendwie vernünftiges, das ist ja auch mal die Frage, vernünftiges Abwasser raufzuführen, was wenig belastet ist. Und dadurch denn einen fruchtbaren Boden zu kriegen, scheint durchaus möglich zu sein. Also nur um auch nochmal irgendwie eine andere Variante ins Auge zu fassen. Also für Regionen, wo halt gar nicht so viel fruchtbare Erde zur Verfügung steht.
Vor allem im Hintergrund der Düngemittelknappheit und der gestiegenen Preise und der Verfügbarkeit vor allem, erlebt das die Klärschlammvererdung schon mittlerweile so ein Revival. Es gibt auch viele Kläranlagen, die jetzt momentan in die Nassschlammverwertung gehen können, was vor 2-3 Jahren noch undenkbar war, weil kein Landwirt Klärschlamm haben wollte. Und durch unser Material, was auf jeden Fall wesentlich besser ist als ein reiner Überschussschlamm, haben wir da auch unser Netzwerk, also die Kollegen von unserer Abteilung Räumung und Verwertung, die haben feste Abnehmer in quasi ganz Deutschland. Die haben ihr Netzwerk. Das sind Landwirte, die wollen Klärschlammerde haben. Und ja, von daher kann das kein so schlechtes Material sein.
Wie groß ist jetzt eure Firma? Also wenn ich jetzt sage, wie viele Mitarbeiter, wie viele Flächen, hast du das jetzt schon mal nochmal zusammengefasst? Oder?
Was meinst du jetzt, Mitarbeiterzahl oder wie viele Anlagen?
Mitarbeiterzahl, was kann man sich da so vorstellen?
Beides ähnlich. Also Mitarbeiter haben wir über alle Bereiche so um die 100, 110. Und Anlagen haben wir jetzt auch um die 100 in Deutschland.
Ein Mitarbeiter macht eine Anlage.
So in etwa. Nein, also wir haben gegliedert, sind wir jetzt rein auf die Klärschlammvererdung gesehen, auf Planung und Bau, wo ich arbeite. Dann kommt anschließend die Abteilung Service Ökotechnik, wo unsere Anlagenbetreuer arbeiten. Die sind bundesweit unterwegs, haben mehrere Anlagen, die sie betreuen, stehen eng mit denen im Austausch. Und die arbeiten Hand in Hand mit der Abteilung Räumung und Verwertung. Die kommen im Prinzip dann ins Spiel, wenn die Anlagen so langsam in den Räumungsprozess reingehen. Das erfolgt aber alles Hand in Hand, das erfolgt in Abstimmung. Wir sind da eng nah am Kunden und können dem einen vernünftigen Ablauf skizzieren, schon beispielsweise teilweise 10 Jahre im Voraus. Dass wir sagen können, alles klar, wir gehen dann und dann mit dem Beet in die Räumung, in die Verwertung. Das ist bei uns eigentlich ein Prozess. Also wir sind da auch von Planung und Bau nicht unbedingt raus, sobald die Anlage steht.
Sind denn so, wenn du sagst, du bist bei Planung und Bau drin, was sind so die wichtigsten, Punkte, die man planerisch beachten muss?
Ja, ganz zentral ist da einfach die Klärschlammqualität. Wir schauen uns im Rahmen der Machbarkeitsstudien auch die Abläufe auf den Kläranlagen an. Also sprich, wo sehen wir Probleme? Wo könnte es da besser laufen? Was läuft auch ausreichend gut genug? Dann natürlich das Thema Flächen. Das ist ein Knackpunkt teilweise. In manchen Regionen gibt es Fläche noch und nöcher. Manche Kläranlagen haben auch genug Fläche, haben vielleicht Erweiterungsflächen geplant, die sie tendenziell nicht mehr brauchen werden. Das wäre so die zentralen Sachen. Eigentlich am wichtigsten ist der Schlamm, weil damit müssen wir nachher arbeiten. Der Rest kommt von uns, mit dem können wir handhaben. Und der Klärschlamm, der ist da in der ausreichend stabilisierten Qualität am wichtigsten.
Ich habe mal also planerisch gesehen, der Klärschlamm, der praktisch auf die Felder gebracht wird, ne, also beziehungsweise in die Vererdungsbeete, der ist für euch das A und O. Wenn der jetzt mal nicht nach dem A und O ist, so wie ihr ihn gerne hättet, dann setzt ihr dann wahrscheinlich irgendwelche Chemikaliensubstrate dazu, dass er praktisch in Ordnung ist, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir setzen da prinzipiell gar nichts dazu, also vor allem keine Chemikalien. Da müssen wir einfach auf den, an den Abläufen auf der Kläranlage angreifen. Sprich, wir sehen ja vorher schon, wie der Schlamm aussieht. Kleinere Anlagen, die haben zum Teil keinen Fettfang zum Beispiel. Vielleicht muss man da angreifen, vielleicht muss man an den Belüftungszeiten etwas ändern. Teilweise auch an der Lagerdauer. Weil mit sehr großen Stapelbehältern, wenn die erstmal 1000 Kubikmeter einlagern und wir ziehen die Probe daraus, kann es natürlich sein, dass es eher, dass der Schlamm schon anaerobe Verhältnisse annimmt.
Ja. Okay, verstanden. Also ihr geht dann doch in die verfahrenstechnische Beratung von der Kläranlage rein, um den Schlamm so zu verändern, substanziell, dass er praktisch für diese Beete passt.
Das generell, also. Bei unseren Machbarkeitsanalysen gehen wir von vornherein, das ist Standard, einmal den Weg des Wassers auf der Kläranlage ab.
Okay.
Einfach, dass wir dort auch die Abläufe verstehen. Wir machen sehr intensive Betrachtung. Wir lassen uns die Betriebstagebücher der letzten Jahre zuschicken. Wir lassen uns die, wenn es vorliegt, auch Schlammanalysen schicken. Also wir gehen da schon sehr ins Detail bei den Analysen, weil das für den Vererdungsprozess das A und O ist, dass wir den Schlamm auch verstehen im Prinzip.
Ich hätte nochmal zum Schluss, Sascha, hast du noch irgendeine Frage? Ansonsten hätte ich wieder 5 Fragen vorbereitet. Also ich bin das Thema jetzt gut verstanden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sascha?
Ja, ich fand es jetzt auch wirklich sehr informativ, wenn du schon Fragen hast. Ich gucke immer noch, welche DBA-Norm hier Klärschirm beinhaltet, damit man hier auch nochmal irgendwie was zum Besten gibt. Aber leg erstmal los mit deinen Fragen und dann gebe ich noch irgendwie meinen Kommentar dazu.
Was war bisher aus deiner Sicht? Ne, bist du noch relativ jung? Wie alt bist du jetzt nochmal? Hattest du das schon gesagt? Nee.
Ich bin 30.
30. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich, ne, zum 30.
Danke.
Was war bisher deine größte Erkenntnis in Bezug auf Klärschlamm? Hast du schon mal so einen Wow-Effekt gehabt?
Dass wir am Ende nach den 8 bis 10 Jahren eigentlich ein hygienisiertes Material haben. Weil es gibt Kollegen, die haben kein Problem damit, die Klärschlammerde per Hand anzufassen. Die ist so lange der Sonne ausgesetzt, da ist quasi nichts Gefährliches mehr drin. Und wenn man sonst so Klärschlamm, ja, vor allem Fäkalschlamm beispielsweise, da will man jetzt nicht unbedingt drinnen liegen, auch wenn das, man mag munkeln, jeder Klärwärter schon mal gemacht hat, mehr oder weniger mit Absicht, dass wir am Ende einfach ein Produkt haben, was nicht mehr gefährlich ist. Oder gesundheitsschädigend.
Ja. Was würdest du sagen, bis zu einer Kläranlagengröße in EW ausgedrückt, sind Vererdungsbeete wirtschaftlich darstellbar?
Der Wirtschaftlichkeit sind da nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir können es ja modular aufbauen und hochskalieren. Das ist wahrscheinlich eher eine untere Grenze. Weil irgendwann ist der bauliche
Aufwand... Eine untere Grenze?
Ich denke, es ist eher eine untere Grenze. Also...
Was ist denn die größte Kläranlage, die ihr habt, und die kleinste? Kannst du das ungefähr so sagen?
Die größte hat, glaube ich, 1400 Tonnen TS. Mhm. Also rund 70.000 angeschlossene Einwohnerwerte. Ich versuche es mal nach der Menge zu sortieren. Wir haben eine Anlage, oder wir haben 2 Anlagen mit 17 Tonnen TS. Das ist aber schon sehr klein. Also es sind so 1000 angeschlossene Einwohnerwerte.
Das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich habe hier noch eine Frage drin. Kannst du dir vorstellen, visionär gesehen, dass jeder Haus, wir stellen ja sonst immer die Frage dezentrale Entsorgung oder zentrale Entsorgung. Jetzt gehen wir mal in die dezentrale Entsorgung ein bisschen tiefer, Sascha, auch zuhören. Kann man sich vorstellen, das ist ein interessantes Thema, finde ich, dass jeder eine Kleinkläranlage zu Hause hat und der Schlamm, der dabei entsteht bei der Kleinkläranlage, und über so ein Beet zu Hause zur Beerdung
fördert. Da wir generell über Flächenprobleme reden, kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist für, sag mal so, wirklich interessant wird es für Anlagen vielleicht um die 2000, 3000 Einwohnerwerte. Vielleicht auch 1000
Einwohnerwerte. Ich habe jetzt von gerechnet, ne? Ich bin jetzt mit 4 Personen zu Hause, ne? Meine Frau, meine beiden Kinder. So, ich bräuchte 4 Quadratmeter, die habe ich. Hast du nach deiner Rechnung bräuchte ich plus 4 Quadratmeter?
Naja, du brauchst 4 Quadratmeter plus Dämme plus umliegende. Sagen,
und viel Wasser.
Ja, leite ich ab. Auch immerhin. Was soll ich ja sagen? Ich muss übrigens dazu sagen, dass diese Klärschlamm-Vererdungsbeete, die sehen schon aus wie ein Biotop. Ne? Das ist nicht mehr, sieht man nicht, man sieht nicht, dass es eine abwassertechnische Anlage ist. Das sieht
genau, das
aus wie ein Biotop.
Gut, dass du es ansprichst. Wir passen uns super in die Umgebung ein. Die Beete sind auch teilweise sehr beliebt bei Vogelkundlern und Zikadenforschern. Wir hatten teilweise schon rote Listenarten in den Beeten, also sprich Blaukehlchen und Rotweihe wurden schon entdeckt. Und deswegen mussten 2-mal Räumungen verschoben werden bis zum Ende der Brutzeit. Also wir haben einen sehr wertvollen Lebensraum. Teilweise gab es Naturschutzbehörden, die gesagt haben, wir gleichen quasi die Fläche, die wir einnehmen, gleichen wir durch diesen Schilfkörper wieder aus. Also wir hatten keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen. Es ist nicht immer, Aber anrechnen können wir die Anlagen auf jeden Fall. Also wenn man mal schaut, da sind viele Schwalben im Sommer unterwegs, viele Vögel drüber. Schon eigentlich ein kleines Biotop fast.
Jetzt mal meine nächste Frage. Bei welchem Fall würdest du eine maschinelle oder würdet ihr eine maschinelle Entwässerung empfehlen?
Das machen wir, wenn die Klärschlammqualität einfach nicht passt. Also wenn der Schlamm nicht ausreichend stabilisiert ist oder das Entwässerungsverhalten zu schlecht ist.
Mhm. Was würdest du sagen, was ist?
Da gibt es auch Fälle, wo wir dann die Machbarkeitsanalysen mit dem Ergebnis zu Ende führen. Das ist dann so. Wir wollen dem Kunden nicht irgendwas verkaufen, wo nachher dann in 10 Jahren nicht glücklich mit ist.
Was ist aus seiner Sicht die größte Herausforderung im Projektmanagement bei einer Klärschlammverehrung, um das auf die Beine zu stellen?
Die Akzeptanz beim Kunden, beziehungsweise, dass wir dort alle mitnehmen können. Manchmal ist das ja eine fixe Idee von einem Bauamtsleiter, wie auch immer, und auf der Kläranlage sind alle von einer technischen Maschinenentwässerung begeistert. Aber die kriegen wir meistens auf unsere Seite geholt. Genehmigungsplanung natürlich, weil viele Behörden das Thema gar nicht kennen. Da bedarf es sehr viel Aufklärungsbedarf, auch Zeit bei Behördenabklärungen. Das nimmt schon viel Zeit und Kraft in Anspruch.
Ja, das Wichtigste ist ja, dass man schon mal neugierig gemacht wurde. Ich fand wieder, dass man jetzt das gehört hat und sich gesagt, Mensch, warum macht man das nicht immer so? Hört sich erstmal nach einem sinnvollen Verfahren an. Großtechnik ist natürlich immer noch eine Herausforderung. Die Fläche ist eine Herausforderung, aber eine gute Alternative. Und ich kann auch mittlerweile sagen, zu welchen DWA-Normen Schlammbehandlung gehört. Diese 300er-Reihe ist das irgendwie von 381, 383, die sich da mit Schlammbehandlung und in speziellen die 368 DWAM mit biologischer Stabilisierung von Klärschlamm. Vielleicht geht es in die Richtung. Wenn nicht, wer sich da noch mal ein bisschen nachlesen will zu dem Thema, ist der herzlich eingeladen, also da hat man die DWA-Regelwerke natürlich forsten, weil es ist natürlich so ein Thema, wo man dann sagt, Mensch, wo kann ich da nähere Informationen noch zu bekommen? Was meinst du noch? Gibt es da irgendwie so eine Schlammtage, wo ihr auch noch irgendwie seid, was immer interessant ist? Oder wie sollte man da vorgehen, wenn man jetzt noch zum Thema sich irgendwie beschäftigen, einlesen will, sich austauschen will?
Also generell sind wir natürlich oft bei der DWA auch vertreten. Vor allem unser Kollege, der Refus, der ist da viel aktiv. Ich war Ende letztes Jahr in Kassel bei den Klärschlammtagen.
Also Klärschlammtage ist da schon die Veranstaltung, sowas, wo man mal gewesen sein muss. Das ist doch schon mal, wo wir die Leute mal neugierig machen können, die sich dann da auch immer beschäftigen, sich vor Ort mit den ganzen Leuten da mal irgendwie näher zu beschäftigen und zu wissen, was es bei Klärschlamm alles gibt. Kriegt man auch eine Schlammbehandlung, nur um es mal wieder so nett.
Das müsste vorher bitte angemeldet werden, dann kriegen wir da viel organisiert.
Ey, Sascha, weißt du, welche Idee mir gerade noch gekommen ist?
Na.
Weil du es gerade so gesagt hast, dann kann er nochmal nachlesen. Ey, was hältst du eigentlich von der Idee, dass wir noch eine Lesestunde mal machen mit dir? Wo du noch
damals platt, ne? Das war's, ich hab's ja eine Lesestunde draus machen, wo wir hier die verschiedensten Sachen draus vorlesen. Ja, da kann ich irgendwann mal meine Masterarbeit als Lesestunde machen.
Ja, super. Ja, gut. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Ich danke dir, Yannick. Hast du noch welche letzten Worte an die Zuhörer?
Ja, ich finde, man sollte immer aufgeschlossen sein, auch den ökologischen Wasser- oder Entwässerungsverfahren. Klärschlammverehrung ist eine spannende Geschichte. Wir kriegen ein geruchsloses oder geruchsneutrales Material am Ende, eine hohe Entwässerung. Wir kriegen einen nachhaltigen Dünger. Und ganz voran zu nennen ist eigentlich die Entsorgungssicherheit und vor allem Flexibilität. Also vor allem jetzt in den letzten Jahren, wo es ja doch mit den Düngemittelverordnungen und sowas recht spaßig war und manche Kläranlagen da vielleicht doch überrumpelt wurden, gibt es Beispiele. Ja, eine Anlage, die hat 2013 wurde sie, glaube ich, gebaut, da wo es gerade erspannt wurde mit Düngeverordnung, die haben jetzt einfach 10, 12 Jahre Zeit und können in Ruhe auf die nächste Räumung gehen. Und ja, ich glaube, Betriebssicherheit, das ist für die meisten momentan ein hohes Gut. Und das kann man unter anderem mit der Klärschlammverehrung erreichen.
Ja, dann, Yannick, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Sascha, sehr gern. Danke, dass ich da sein durfte.
Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Na, zum Thema nicht, aber zum Thema, weil ich ja die ersten Worte heute mal nachfragen muss, darf ich wenigstens die letzten Worte übernehmen und Pantarei, das Wasser fließt immer bergab, auch wenn es manchmal zwischengelagert wird auf irgendwelchen Schilfflächen.
Bis dann. Ciao.
Gut, ciao.